Mit dem 15. April 2023, also dem Tag, an dem der Krieg im Sudan ausgebrochen ist, ist eingetreten, was einige schon länger für ein mögliches, aber doch relativ unwahrscheinliches Worst-Case-Szenario gehalten haben. Die humanitären Auswirkungen dieses Krieges, die sind in der Tat katastrophal, so dass es fast schwerfällt, angesichts des Ausmaßes der Not hier wirklich angemessene Worte zu finden. Was mich per se optimistisch macht, was die Zukunft des Sudan betrifft, sind in der Tat die Menschen.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hi, hier ist Folge 51 von 55 Countries. Schön, dass ihr reinhört. Heute schauen wir auf den Sudan. Ihr wisst es wahrscheinlich, das Land befindet sich im Krieg. Seit April 2023 kämpfen im Sudan die Armee des sudanesischen Militärs oder Sudanese Armed Forces, kurz SAF, und die sogenannten schnellen Eingreiftruppen oder Rapid Support Forces, kurz RSF, in einem Bürgerkrieg gegeneinander. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen bezeichnen die Lage im Sudan als aktuell schlimmste humanitäre Krise auf der Welt. Mehr als 10 Millionen Menschen, bitte lasst euch diese Zahl mal durch den Kopf gehen, wurden bisher durch den Krieg vertrieben. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, kommen dazu noch die Herausforderungen durch den Klimawandel. Extreme Hitze und Trockenheit sorgen im Sudan immer wieder für Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, wie auch jetzt, extreme Überschwemmungen, durch die jetzt weitere 100.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben. Wir wollen in dieser Episode aber vor allem auf den politischen Konflikt im Sudan schauen. Schon mal vorab, wie viele Kriege ist auch der Konflikt im Sudan sehr komplex. Wir versuchen aber in dieser Folge da etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Und was könnte dem Land jetzt helfen? Darüber habe ich mit Wiebke Hansen gesprochen. Sie hat für die Vereinten Nationen in verschiedenen Rollen immer wieder im Sudan gearbeitet. Nun berät sie am Internationalen Zentrum für Friedenseinsätze in Berlin. Hallo Frau Hansen, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir heute über den Sudan sprechen, auch wenn es kein schöner Anlass ist.
Ja, es freut mich auch, dass wir darüber sprechen. Ein, glaube ich, sehr wichtiges Thema. Können Sie nochmal für alle, die es mitbekommen haben, aber vielleicht nicht die genauen Hintergründe auf dem Schirm haben, erklären, wer kämpft denn da jetzt gerade im Sudan eigentlich gegen wen? Was ist da los?
Also im Sudan bekriegen sich zwei Generäle, die jeweils über eine Armee verfügen und die bis April 2023 noch gemeinsam an der Spitze des Sudan standen und die Staatsgeschäfte geführt haben und die auch im Oktober 2021 gemeinsam gegen die zivile Übergangsregierung im Sudan geputscht haben. Das sind auf der einen Seite General Abdel Fattah al-Burhan, er ist der Oberkommandeur der sudanesischen Armee oder auch kurz SAF für Sudanese Armed Forces. Er war zuletzt de facto Präsident des Sudan. Und auf der anderen Seite ist das General Hamdan Daglo, der auch bekannt ist oder genannt wird Hemeti unter dem Namen Hemeti. Er für die Rapid Support Forces, das ist eine paramilitärische Truppe, die aber ebenfalls neben der Armee Teil des offiziellen Sicherheitsapparates des Sudan war. Und Hemeti war bis zum Ausbruch des Krieges auch der Stellvertreter von Burhan an der Staatsspitze. Und ich glaube, man kann sagen, mit dem 15. April 2023, also dem Tag, an dem der Krieg im Sudan ausgebrochen ist, ist eingetreten, was einige schon länger für ein mögliches, aber doch relativ unwahrscheinliches Worst-Case-Szenario gehalten haben. Nämlich, dass sich der sudanesische Sicherheitsapparat zerlegt und es zu direkten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der SAF und der RSF, also zwei voll ausgerüsteten Armeen, kommen würde. Und genau das ist passiert. Und diese Auseinandersetzung der beiden Generäle letztlich um die Macht und die Ressourcen im Sudan, die reißen ein ganzes Land und eine ganze Bevölkerung mit sich in den Abgrund.
Sie haben selbst viele Jahre im Sudan verbracht, da gearbeitet, kennen das Land. Es gab ja durchaus auch positive Signale zwischendurch, Demokratisierungstendenzen. Wie blicken Sie denn jetzt ganz persönlich auf den Sudan, gerade in der aktuellen Lage?
Ja, ich glaube, es ist gut, nochmal auf diese Tendenzen, wie Sie sagen, oder auf diesen Zeitpunkt auch in der Tat zurückzublicken. Im Sudan spricht man auch von der 2019 Revolution, andauernde Proteste einer wirklich bewundernswert couragierten und determinierten und ausdauernden zivilen Protestbewegung. Also letztendlich der Druck der Straße führte dazu, dass Omar al-Bashir letztendlich von seinem eigenen Militär gestürzt wurde. Omar al-Bashir, der Diktator, der über Dekaden mit seinem islamistischen Regime das Land regiert hatte. Und ein militärischer Übergangsrat hat dann zunächst die Staatsgeschäfte übernommen, unter Führung unter anderem auch von Burhan und Hemeti. Aber die Proteste hörten nicht auf. Denn nun wiederum das Militär und nur das Militär an der Staatsspitze zu haben, das hatte man sich so nicht vorgestellt. Die Proteste gingen weiter und erst mit einer Einigung zwischen dem Militär und zivilen Kräften, einer Einigung auf eine Übergangsphase, auf eine Übergangsregierung unter ziviler Führung, erst damit ebbten dann die Proteste ab. Und 2019, das war wirkliche Aufbruchsstimmung im Sudan. Ich war 2020 war ich unter anderem dort, da konnte man das auch noch richtig spüren. Und diese Aufbruchsstimmung, ich denke, die hat auch letztendlich die internationale Gemeinschaft erfasst. Es schien wirklich echte Hoffnung zu geben, wie Sie gerade gesagt haben, dass der Sudan es nun wirklich auf dem Pfad zum dauerhaften Frieden, zu Stabilität und auch zu Demokratie schafft. Und die internationale Gemeinschaft war sehr bereit, das ganz konkret zu unterstützen, etwa durch die Vereinten Nationen, die ja mit einer politischen Mission vor Ort waren, auch durch die Präsenz ihrer Agenturen, Sonderorganisationen, durch Entwicklungszusammenarbeit, durch die Aussicht auf Schuldenerlass. Und nach einem sehr vielversprechenden Anfang dieser zivil geführten Regierung unter Premier Abdallah Hamdok wurden diese Hoffnungen, die man hatte, je zunichte gemacht, nämlich als am 25. Oktober 2021 die Generäle Burhan und Hemeti gemeinsam gegen diese zivil geführte Regierung putschten und damit zunächst auch mal dieser demokratischen Transition im Sudan ein Ende setzten. Und Sie fragen, wie ich auf den Sudan blicke. Also ich erinnere mich, ich war an dem Tag im Sudan, es war mein erster Arbeitstag, dass schon mit dem Putsch hier wirklich viel Hoffnung zerbrochen ist, dass ein unfassbarer Rückschlag für dieses Land war, für den Weg war, den man glaubte, gerade beschritten zu haben.
Können Sie nochmal erklären, wie es dann zu diesem erneuten Putsch kam? Also wenn man sagt, okay, ein Land ist auf dem Weg oder auf einem Demokratisierungsprozess, es gibt internationale Unterstützung, warum gibt es dann trotzdem wieder sozusagen die Rolle rückwärts? Warum wird dann trotzdem wieder geputscht? Wie kann man das irgendwie erklären?
Naja, der Putsch 2021 spricht ja deutlich dafür, dass es letztendlich das Interesse in diesen demokratischen Wandel von relevanten Akteuren nicht oder auch das Vertrauen in diesen Prozess in dem Maße nicht gab, sodass man das Militär 2021 die Staatsmacht wieder an sich gerissen hat. Und dann aber nach dem Putsch große Schwierigkeiten hatte, das Land weiter zu führen, eine neue technokratische Regierung einzusetzen. Und die Staatsgeschäfte zu leiten, die Bevölkerung zu versorgen. Der Sudan wurde zunehmend international, ökonomisch, politisch isoliert. Und es zeigten sich dann auch eben irgendwann zunehmende Spannungen zwischen diesen beiden Akteuren, den Generälen Burhan und Hemeti, der SAF und der RSF, die den Putsch zwar gemeinsam betrieben haben, die sich dann aber in Folge voneinander entfernt haben, bis eben offensichtlich zu dem Entschluss, ihren Machtkampf mit Waffengewalt zu lösen.
Jetzt haben wir viel über diese politischen Hintergründe gesprochen. Schauen wir mal auf die Menschen, um die es ja dann letztlich geht. Wie ist denn jetzt gerade die humanitäre Lage im Land. Es wird ja von zahlreichen NGOs und Menschenrechtsorganisationen immer wieder darauf hingewiesen. Trotzdem kommt es nicht so richtig an. Also können Sie nochmal beschreiben, wie es den Menschen gerade im Sudan geht?
Ja, die humanitären Auswirkungen dieses Krieges, die sind in der Tat katastrophal, so dass es fast schwerfällt, angesichts des Ausmaßes der Not hier wirklich angemessene Worte zu finden. Seit April 2023 sind über 10 Millionen Menschen vertrieben oder geflüchtet. Davon sind 8 Millionen ungefähr Binnenflüchtlinge, also im Sudan. Und wenn Sie sich das mal von der Größenordnung vorstellen, das ist sozusagen die Bevölkerung von Berlin, Hamburg, München, Köln zusammengenommen und mehr. Und 2 Millionen sind zusätzlich in den Nachbarländern geflüchtet, vor allem in den Südsudan, nach Ägypten, in den Tschad. Keines dieser Länder ist eigentlich wirklich gut aufgestellt, um große Anzahl von Schutzsuchenden adäquat zu versorgen. Und an vielen Orten im Sudan wird gegenwärtig weiter gekämpft. In umkämpften Orten wird weiter getötet, vergewaltigt, geraubt und geplündert. In Teilen Darfurs ist die RSF ganz gezielt gegen bestimmte ethnische Gruppen vorgegangen. Überlebende berichten hier von Massakern. Das Risiko für Frauen und Mädchen, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, ist enorm hoch. Und die Berichte von Überlebenden sind zum Teil wirklich unfassbar. Das hat auch gerade in der letzten Woche eine Fact-Finding-Mission, also eine Untersuchungsmission des UN-Menschenrechtsrates, veröffentlicht in ihrem Bericht. Die beiden Kriegsparteien ganz grobe Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vorwirft, die nochmal deutlich macht, beide Parteien kommen ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz von Zivilisten in diesem Krieg nicht nach. Beide Parteien sind verantwortlich für wahllose Angriffe auf Zivilisten. So, und was momentan noch ganz akut hinzukommt, ist, der Sudan steht vor einer Hungersnot, wie wir sie letztendlich global seit Dekaden nicht mehr gesehen haben. Diese Hungersnot, ich denke, das muss man auch direkt dazu sagen, ist komplett menschengemacht und ist wirklich eine direkte Konsequenz aus den Handlungen und den Entscheidungen der beiden kriegsführenden Parteien. Mehr als 25 Millionen Menschen im Sudan, das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des Sudan, leiden akut unter Hunger. Und über 750.000 sind unmittelbar vom Hungertod bedroht. Es gibt Schätzungen, dass das bis Ende des Jahres sogar zwei, Schätzungen von Experten, dass es bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sogar 2 Millionen sein können. In den letzten Wochen hat man besonders akute Situationen in einem Camp für Vertriebene und Geflüchtete in Darfur festgestellt, Samsam-Camp. Dort gehen Schätzungen von Ärzte ohne Grenzen davon aus, dass hier alle 2 Stunden ein Kind an den Folgen von Hunger stirbt. Die humanitäre Lage ist wirklich absolut katastrophal. Und für die Hungersnot gibt es vor allem 2 Gründe. Der eine ist, dass die Konfliktparteien den humanitären Zugang zu der notleidenden Bevölkerung in der Vergangenheit häufig behindert haben. Und der andere Grund ist, dass der Krieg die Nahrungsmittelproduktion und die Nahrungsmittelversorgung im Sudan im Prinzip vollständig zum oder weitgehend zum Erliegen gebracht hat.
Und würden Sie jetzt, um das Ganze nochmal ein bisschen geografisch einzuordnen, also man sagt dann immer Krieg im Sudan, wir haben jetzt eben, Darfur kam schon vor, gibt es Teile des Landes, die gerade für die Bevölkerung in Anführungsstrichen sicher sind, oder ist das ein Krieg, unter dem de facto mehr oder weniger das ganze Land leidet?
Also ich glaube, es ist wichtig, zunächst mal festzustellen, dass sich dieser Krieg seit Beginn wirklich enorm schnell ausgeweitet hat. Und zwar nicht nur geografisch, der hat ja in der Hauptstadt begonnen und sich dann wirklich rasant schnell über weitere Landesteile ausgeweitet, sondern auch mit Blick auf die Akteure. Diverse bewaffnete Gruppen oder Milizen im Sudan haben sich inzwischen der einen oder der anderen Seite angeschlossen. Und ausgeweitet hat er sich auch mit Blick auf eine Internationalisierung des Konfliktes. Also auch internationale Akteure unterstützen die eine oder die andere Seite im Sudan und ermöglichen damit auch ein Kräftegleichgewicht zwischen den beiden kriegsführenden Parteien. Wenn Sie jetzt nach der geografischen Ausweitung fragen, es sind natürlich bestimmte Landesteile, in denen aktiv Kampfhandlungen stattfinden. Und es gibt weitere Landesteile, in denen Kampfhandlungen bislang nicht angekommen sind oder die momentan sicherer sind als dort, wo aktiv gekämpft wird. Die Vereinten Nationen stellen regelmäßig sogenannte Protection Hotspots fest, also wo es für die Zivilbevölkerung wirklich enorm schwierig ist, wo die Sicherheitslage enorm schwierig ist. Und sie sehen an der Kartografierung, dass sich das über das Land verteilt, dass es aber eben auch Gebiete gibt, wo es zu bestimmten Zeiten sicherer ist als in anderen. Was aber auch gesehen werden muss, ist, dass in diese Gebiete natürlich Binnenflüchtlinge, also Vertriebene strömen, dorthin, wo es sicherer ist. Viele dieser Gebiete, zum Beispiel im Osten des Landes, sind seit Beginn des Krieges durch den Zustrom an schutzsuchenden Menschen enorm unter Druck geraten. Die gehörten bereits vor dem Krieg mit zu den ärmsten Teilen des Landes und stehen nun vor der großen Herausforderung, hier Schutzsuchende aufzunehmen, zu versorgen. Und damit geraten natürlich auch die Ressourcen in diesen Gegenden einfach enorm unter Druck. Das heißt, auch dort, wo gegenwärtig nicht gekämpft ist, ist die Situation für die Zivilbevölkerung zum Teil enorm schwierig. Auch dort sind die Auswirkungen des Krieges zu merken.
Und worauf genau arbeiten jetzt diese beiden Kriegsparteien hin? Kann man einfach sagen, beide wollen am Ende wieder die Staatsmacht komplett übernehmen? Oder gibt es da auch irgendwie wie Zwischenziele? Oder worauf läuft dieser Krieg hinaus oder soll er hinauslaufen?
Beide Konfliktparteien haben letztendlich in den letzten Monaten nicht wirklich Interesse gezeigt, diesen Krieg zu beenden oder auch einen Verhandlungsweg zu bestreiten. Die RSF, die hat relativ frühzeitig erhebliche Geländegewinne gemacht und fühlt sich dadurch sicherlich auch sehr ermutigt. Und die Armee steht natürlich enorm unter Druck, dieses Gelände diese Gegenden zurückzuerobern, zurückzugewinnen. Und ich denke letztendlich, solange beide noch die Ressourcen haben, solange beide noch den Nachschub haben, weiterzukämpfen, werden sie ihrer eigenen jeweiligen Logik folgen, die es auch tun. Über die letzten 17 Monate konnte keine der beiden kriegsführenden Parteien diesen Krieg für sich entscheiden. Ich denke aber, dass beide fest davon ausgehen, dass sie dies noch für sich entscheiden können.
Jetzt haben wir eben von Ihnen gehört, die humanitäre Lage ist wirklich katastrophal. Es gibt anscheinend gerade nicht wahnsinnig viel Bewegung, dass sich die Lage bessern könnte, eher im Gegenteil. Trotzdem, so nehme ich das wahr, ist die mediale und auch politische Aufmerksamkeit eher gering. Es gibt hier und da mal vereinzelt ausführlichere Berichte, aber keine kontinuierliche Berichterstattung, wie wir das jetzt zum Beispiel im Nahostkonflikt oder in der Ukraine sehen. Wie blicken Sie auf dieses politische und mediale Interesse und die Aufmerksamkeit zu diesem Konflikt im Sudan?
In der Tat ist die mediale Aufmerksamkeit hier sehr gering. Und ich denke, die Gründe dafür haben Sie bereits genannt. Das ist der Krieg in der Ukraine, das ist der Krieg im Nahen Mittleren Osten. Ich glaube schon, dass es hier einen großen Verdrängungseffekt gibt, was die mediale Aufmerksamkeit, die politische Aufmerksamkeit angeht. Ich glaube aber auch, dass wir hier die Auswirkungen des Krieges einfach noch nicht so deutlich sehen, noch nicht so deutlich merken. Das beschränkt sich zu einem großen Teil noch auf den afrikanischen Kontinent. Wir sind ja in keinem Maße so betroffen oder so direkt betroffen wie zum Beispiel die Nachbarländer des Sudan, die wirklich unmittelbar die Auswirkungen dieses Konfliktes spüren. Das liegt auch daran, dass eben ein Großteil der Vertriebenen Binnenflüchtlinge ist. Die sind im Sudan. Das sind keine Geflüchteten, die in die Nachbarländer oder auch darüber hinaus noch weiter Schutz suchen. Auch wenn man davon ausgeht, dass die Anzahl derer, die das tun, in der Zukunft steigen wird. Und für den Sudan ist das tragisch, denn genau das, was jetzt gebraucht wird, ist Aufmerksamkeit, ist politische Aufmerksamkeit und ist auch ein schnelles, zügiges, entschlossenes und gemeinsames Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen die humanitäre Katastrophe, gegen die Hungersnot. und letztendlich auch für einen Waffenstillstand, für ein Ende der Kämpfe.
Was ist denn das, was denn da konkret passieren könnte oder müsste? Also was könnte da die internationale Gemeinschaft tun? Übrigens sehen wir jetzt ja gerade auf der anderen Seite eher das Gegenteil. Wir reden in Deutschland gerade über Grenzschließungen oder Grenzkontrollen gegen Flüchtlinge. Im Haushalt wird internationale und Entwicklungszusammenarbeit gekürzt. Also was könnte da im Gegenzug passieren, um den Leuten im Sudan zu helfen?
An erster Stelle steht ganz klar die Ausweitung der Hungersnot und der humanitären Katastrophe abwenden. Dazu braucht es zunächst mal ganz erheblichen und kollektiven Druck auf die Konfliktparteien. Die müssen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten zum Schutz von Zivilisten und sie müssen auch humanitären Zugang zu der notleidenden Bevölkerung ermöglichen. Und es braucht natürlich auch an der Stelle, Sie sprachen es an, die Ressourcen, also die Hilfsgelder, um humanitäre Hilfe auch wirklich in ganz großem Umfang zu leisten. Der humanitäre Hilfsplan der Vereinten Nationen für den Sudan für 2024, also für dieses Jahr, der ist bislang noch nicht einmal zur Hälfte finanziert. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Ansatzpunkte, was die humanitäre Hilfe betrifft. Dort, wo Märkte zum Beispiel noch funktionieren, da müssen die Menschen Cash haben, um Lebensmittel kaufen zu können. Bauern müssen unterstützt werden, damit sie aussehen können, ihre Felder bestellen können und so letztendlich auch wieder Nahrung produzieren können. Und ganz wichtig, was den Punkt humanitäre Hilfe angeht, finde ich auch die an dieser Stelle die Unterstützung lokaler, zivilgesellschaftlicher Initiativen oder Netzwerke, die vielfältig Hilfe für die Bevölkerung in umkämpften Gebieten leisten, die Geflüchtete aufnehmen, die diese versorgen. Und oft sind diese gar nicht im Blickfeld internationaler Geber, aber im Sudan leisten diese zivilgesellschaftlichen, eher lose organisierten Initiativen wirklich ganz Erstaunliches unter härtesten Bedingungen. Zum Beispiel Community Kitchens, also auf Deutsch würde man vielleicht sagen Suppenküchen, versorgen ganze Stadtteile mit Mahlzeiten. Diese Netzwerke, die sind wirklich in der Lage, ganz zentral Hilfe zu leisten und die müssen wir unterstützen. Die zweite Priorität ist ein tragbarer dauerhafter Waffenstillstand und letztendlich ein Ende der Kämpfe. Und da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, keine der beiden Parteien hat wirklich Interesse gezeigt, Kampfhandlungen einzustellen und sich auf den Verhandlungsweg zu begeben. Und ich gehe davon aus, solange sie noch die Ressourcen haben, weiter zu kämpfen, werden sie dies tun. Die internationale Gemeinschaft müsste also gemeinsam und geeint versuchen, die Ressourcen für die beiden kriegsführenden Parteien auszutrocknen, wenn das Kämpfen aufhören soll und damit eben auch das unermessliche Leid der zivilen Bevölkerung. Und ganz konkret heißt das, dass man sich darauf einigen müsste, dass keine Waffen in den Sudan reinkommen und dass kein Gold aus dem Sudan gekauft wird, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Und die dritte Priorität ist sicherlich ein politischer Prozess, den der Sudan in der Zukunft braucht, ein politischer Prozess, der dann auch die zivilen Kräfte mit einbindet, ein politischer Prozess über die zukünftige Verfasstheit dieses Landes. Und auch ein solcher Prozess bräuchte dann letztendlich internationale Unterstützung.
Sie haben eben diese Suppenküchen angesprochen. Da gibt es auch eine schöne Reportage im Spiegel, die sehr empfehlenswert ist. Das heißt, es gibt ja durchaus zivilgesellschaftlich Dinge, die Hoffnung machen oder die zumindest erkennen lassen, dass es eine gewisse Resilienz gibt, einen Mut, da weiterzuarbeiten. Gibt es, um das Gespräch so Richtung Abschluss zu bringen, denn etwas, was Sie optimistisch macht oder Ihnen Hoffnung gibt, dass die Dinge, die Sie angesprochen haben, nämlich humanitäre Hilfe zu ermöglichen, die Kriegsparteien irgendwie an einen Tisch zu bringen, Aufmerksamkeit zu schaffen, dass das gelingt? Gibt es da Dinge, die Sie optimistisch machen? Oder haben Sie eine Idee, wie das zu schaffen ist?
Was mich per se optimistisch macht, was die Zukunft des Sudan betrifft, sind in der Tat die Menschen. Die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die determinierten jungen Leute, die für ihr Land eine bessere Zukunft wollen, die Netzwerke, die sie ansprachen, die jetzt selbst unter schwierigsten Bedingungen im Prinzip humanitäre Hilfe für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten, Das sind alles wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckende Beispiele von Menschen, die bereit sind, unter schwierigsten Bedingungen hier einiges auf sich zu nehmen, um eine bessere Zukunft für ihre Mitmenschen, für ihre Familien, für das Land zu erwirken. Das ist, was mir Hoffnung macht.
Prima, Frau Hansen. Dann ganz lieben Dank für diese Einblicke und Analysen und ja, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war das Gespräch mit Wiebke Hansen. Infos zu ihr und ihrer Arbeit findet ihr verlinkt natürlich in der Folgenbeschreibung. Genau wie Artikel über die Lage im Sudan, unter anderem den erwähnten im Spiegel über die Rolle der Suppenküchen. Ihr wisst, für mich ist es eigentlich immer auch wichtig, die Stimme der Menschen von vor Ort zu berücksichtigen. Das gilt ganz besonders auch in einem Krieg. Aber das ist eben auch nicht immer leicht. Der Zugang zum Internet im Sudan ist gerade stark eingeschränkt und viele Menschen aus der Zivilbevölkerung, die nicht gerade irgendwie parteiisch involviert sind, haben oft große Sorge, sich öffentlich zu äußern. Deshalb bleibt es in dieser Folge beim Interview mit Wiebke Hansen. Ich habe sie aber noch gefragt, wie ihr den Menschen denn vor Ort selbst helfen könnt, wenn ihr denn wollt.
Ja, also es sind natürlich eine ganze Reihe von diesen Organisationen inzwischen auf GoFundMe. Das ist ja eine sehr einfache Möglichkeit zu spenden. Also vorher mal erkundigen, dass das auch in der Tat an die richtige Organisation geht, wenn das über so informelle Kanäle läuft. Aber es arbeiten auch, also es arbeiten eine ganze Reihe der UN-Agenturen inzwischen mit diesen Emergency Response Rooms zusammen. Auch da kann man hinspenden. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass das diesen Organisationen zugutekommt. Es gibt auch hier in Deutschland ja eine ganze Reihe von NGOs oder auch Vertretungen internationaler NGOs, die zu Sudan arbeiten, die sich für eine Lokalisierung humanitärer Hilfe einsetzen, die auch diese Organisationen im Blick haben. An die kann man sich auch wenden und gucken, ob und wie man dort unterstützen kann, sei es durch Spenden, sei es auch dadurch, dass man Informationen verbreitet, dass man die Aufmerksamkeit aufrechterhält. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die auch einfach jeder, der das wichtig, richtig findet, jeder, jede, der die das wichtig und richtig findet, ergreifen kann, sich informieren kann und letztendlich unterstützen kann.
Infos auch dazu gibt es in den Shownotes. Danke fürs Reinhören. Hier noch die Formalitäten. 55 Countries findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert und bewertet den Podcast da sehr gerne. Und erzählt auch anderen Leuten von diesem Podcast, wenn er euch gefällt. Das hilft mir immer sehr. Ganz lieben Dank. Wir hören uns. Euer Julian. Ciao. Thank you.